Binomische Formeln, Gedichtanalysen, Zellaufbau. Was man in der Schule nicht alles für Dinge lernt. Gleichzeitig gibt es aber genauso viele Dinge, die man in der Schule nicht lernt. Essentielles, wie die Steuererklärung zum Beispiel. Oder Informationen über wichtige historische Ereignisse. Das ist vor allem dann besonders ärgerlich, wenn es um Vorkommnisse in der eigenen Heimatstadt geht, von denen man einfach keine Ahnung hat. Der Beitrag von Lisa Bücher und Leandra Tesmer befasst sich genau damit. Es geht ums Vergessen und Erinnern in Bezug auf die historischen Vorgänge des Ruhrkampfes von 1920, der sich dieses Jahr zum 105. Mal jährt. Haben Sie zu Schulzeiten davon gehört?
Also ich habe das im Geschichtsunterricht in der Schule auf jeden Fall nicht gelernt. Ich habe auch nichts über die Novemberrevolution gelernt in Deutschland oder wie eigentlich die Geschichte der SPD so verlaufen ist.
Wer erinnert sich? Kaum ein Kapitel der deutschen Geschichte ist so in Vergessenheit geraten wie die Erinnerung an die Novemberrevolution, den Kapp-Putsch im Jahr 1920 und den darauffolgenden Ruhrkampf.
Und es ist natürlich ein Kapitel, was der SPD nicht so sehr in den Kram passt, weil sie da eben viele Sachen falsch gemacht hat, vor allem die Führung.
So Klaus Gietinger, Autor, Regisseur und Sozialwissenschaftler. Es ist der 16. März 1920. Wir befinden uns mitten im Kapp-Putsch. 3 Tage zuvor marschierte die rechtsextreme Freikorpsbrigade Erhard in Berlin ein.
Und dieses Freikorps hat dann eine neue Regierung eingesetzt, eine Putschregierung unter diesem Kapp. Und dann musste die Reichsregierung fliehen. Sie ist erst nach Dresden geflohen. Dort fand sie aber keine Unterstützung beim Militär und ist dann weitergeflohen nach Stuttgart. Und kurz vor dieser Flucht haben sie zum Generalstreik aufgerufen. Und das ist unterschrieben von den maßgeblichen Führern der SPD.
Diese SPD-Führung hatte jedoch, als sie in Stuttgart ankam, vor der dortigen Militärsführung den Aufruf zum Generalstreik vehement geleugnet. Die Folgen sind aber nicht aufzuhalten. In ganz Deutschland wird gestreikt. Das heißt, totale Arbeitsniederlegung und Stillstand aller Produktion gegenüber den Putschisten. Diese reagieren zwar mit Gewalt, aber dennoch ist der Generalstreik erfolgreich. Am 17. März bricht die Putschregierung zusammen. Für den Großteil der Arbeiterklasse ist ein Rückgang zur Normalität aber nicht denkbar. Trotz wachsender Unzufriedenheit kehrt die alte Regierung der Weimarer Republik zurück nach Berlin.
Und was macht sie? Sie setzt diesen Seegt als Oberbefehlshaber ein und ruft den Ausnahmezustand aus und schickt diese Putschtruppen. Ausnahme war die Reichskorps Erhard, aber alle anderen Putschtruppen schickt sie sozusagen ins Ruhrgebiet.
Denn vor allem bei den ArbeiterInnen des Ruhrgebiets fand der Aufruf zum Generalstreik Gehör. Die Anspannung im Ruhrgebiet beschreibt Hans Marchwitzer 1930 in seinem Roman Sturm auf Essen.
Es ist der 16. März. Die Werke und Schächte im ganzen Ruhrland liegen still. Die Gewerkschaften und die nach Stuttgart geflüchtete Regierung hatten zum Generalstreik aufgerufen. Die grüne Polizei hatte sich neutral erklärt, auch General Watter, der Kommandierende der in Münster stationierten Reichswehrtruppen, sprach von Neutralität. Aber Watter hatte erklärt, dass er einrücken würde, wenn Ruhe und Ordnung gefährdet seien. Das bedeutete, dass er seine Truppen jederzeit einmarschieren lassen konnte, aber es schien noch abzuwägen, ob er sich zu der alten oder zu der Kapp-Lüttwitz-Regierung schlagen solle. Die Lage war jedenfalls so, dass es jeden Tag zu schweren Kämpfen kommen konnte.
Im Ruhrgebiet haben tatsächlich diese Arbeiterverbände es geschafft, die Freikorps zu schlagen und haben sozusagen das Ruhrgebiet befreit. Ja. Und es hat sich da eine sogenannte Rote Ruhrarmee gebildet.
Die Rote Ruhrarmee war über den Verlauf der Putschtage sehr erfolgreich. Bis heute stellt das einen der größten spontanen ArbeiterInnenaufstände seit den Bauernkriegen des 16. Jahrhunderts dar. Je nach Quellenlage verzeichnet die Rote Ruhrarmee um die 50.000 Leute, fast ausschließlich Männer, die nur in Teilen bewaffnet, aber gut organisiert sind. Nicht alle unter der roten Fahne denken an Umsturz oder sogar Weltrevolution. Die meisten sind angetreten, weil sie die Demokratie in Gefahr und sich in ihren sozialen Erwartungen getäuscht sahen. Dazu kam die Angst, dass Freikorps und reguläre Reichswehrtruppen ins Ruhrgebiet einmarschieren.
Die Putschisten kreisen das Ruhrgebiet ein und es gibt blutige Kämpfe und sie kriegen auch weit über das preußische Recht hinausgehende Befehle, also Mordbefehle eigentlich. Sie haben sozusagen freies Schussfeld und bringen auch ganz viele Kämpfer und auch viele Zivilisten um.
Bei der Roten Ruhrarmee und der Zivilbevölkerung wird von ca. 1.500 bis 2.000 Toten ausgegangen. Auf der Seite der Reichswehr und der Sicherheitspolizei sind es dagegen etwa 400, davon 120 erschossene Deserteure und Überläufer.
Also dieser Weg in den Untergang der Weimarer Republik, der war nicht vorbestimmt, ja? Sondern es gab wirklich also eine demokratische, basisdemokratische Bewegung in Deutschland, die also über nicht nur die SPD und die USPD und die KPD, sondern eben auch bis weit ins bürgerliche Lager hineinging, ja, und die sich auch gewehrt haben gegen jegliche Diktatur. Und von daher ist es schon ganz wichtig. Aber als das dann 1920 zerschlagen war, war schon ganz viel in die falsche Richtung gelenkt worden.
Ein Fazit, zu dem auch Karl Grünberg kommt, als er 1948 eine Neuauflage seines Romans »Brennende Ruhr« veröffentlicht. Das neue Vorwort beendet er wie folgt.
Als ich im Frühjahr 1943 zur Luftschutzpolizei Feuerwehr nach Essen eingezogen wurde, lernte ich zum ersten Mal den historischen Schauplatz meines Romans gründlicher kennen. Da stand die Ruhr allerdings in des Wortes wahrster Bedeutung an allen Ecken und Enden in Flammen. Und warum? Weil das werktätige deutsche Volk infolge seiner inneren Spaltung im Jahre 1920 nicht in der Lage gewesen war, den faschistischen Brandherd gründlich auszutreten. Um dieses schicksalsschwere Versäumnis spielt mein Roman »Brennende Ruhr«.
Die beiden bekanntesten Werke zum Ruhrkampf 1920 sind »Die brennende Ruhr« von Karl Grünberg und eben »Sturm auf Essen« von Hans-March Witzer.
Dr. Dirk Hallenberger lehrt an der Universität Duisburg-Essen. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Literaturgeschichte des Ruhrgebiets. Dazu gehört auch die Literatur während des Ruhrkampfes 1920.
»Brennende Ruhr« war der erste der beiden. Nicht, das hängt jetzt damit zusammen mit der Gründung des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller Deutschland, der BPRS, die sich eben zum Programm gemacht hatten, Literatur für Arbeiter und auch Literatur von Arbeitern und dann aber auch nicht nur für Arbeiter, sondern eben auch für Kleinbürgerliche und auch das Bürgertum, falls die sich von diesen Themen angesprochen fühlten.
Der Roman »Sturm auf Essen« erscheint 1930, 10 Jahre nach den Ereignissen des Kapp-Putsches.
Vergleichbar natürlich mit Erich Maria Remarques »Im Westen nichts Neues«, der auch genau 10 Jahre nachdem der Erste Weltkrieg zu Ende ist, entsteht und auch ein riesiger Publikumserfolg wird.
Ein Erfolg ist auch Karl Grünbergs »Brennende Ruhr«, der zwischenzeitlich als essentieller Teil des deutschen Literaturkanons auftritt. Laut Dr. Dirk Hallenberger benennt die Reklam-Literaturliste ihn sogar als ersten deutschen Arbeiterroman. Aber das
ist nicht ganz korrekt. Was korrekt wäre, wäre erster proletarisch-revolutionärer Roman. Weil Arbeiterromane gab es tatsächlich schon, also auch übers Ruhrgebiet schon vor dem Ersten Weltkrieg.
Die beiden Autoren publizieren ihre Romane aber erst in den Jahren 1929 und 1930. Hans-March Witzer hat bis zu diesem Zeitpunkt schon lange im Ruhrgebiet gelebt, im Bergbau gearbeitet und war
mit allem verwurzelt, was man sich so vorstellen kann, hat auch selbst am Sturm auf Essen, also im Kapp-Putsch gegen die Kappisten selbst auch gekämpft, mit der Roten Ruhrarmee als Zugführer. Während auf der anderen Seite Karl Grünberg wohl interessiert war, und das Gebiet war für ihn unbekannt. Was nicht weiter schlimm ist, denn wenn man so insgesamt die Literatur über das Ruhrgebiet betrachtet, dann ist es so ungefähr pari pari, dass Einheimische über das Ruhrgebiet schreiben und Zugezogene.
Die räumliche und zeitliche Distanz ermöglichen unterschiedliche Perspektiven auf die Ruhrgebietsgeschichte und neue Formen der literarischen Verarbeitung. So äußern sich auch die Positionen der Autoren Grünberg und March Witzer deutlich in ihren Romanen. Letzterer beispielsweise
hält sich da mehr so an diesen Ruhrgebietsgegebenheiten mit Zechenarbeit, mit Kolonie, nicht diese Dinge, die jetzt auch erstmal unverwechselbar sind für den Schauplatz.
Bei der brennenden Ruhr wird das jedoch nicht so deutlich, da es sich für Grünberg hier wortwörtlich um unbekanntes Terror handelt.
Und Karl Grünberg stellt sich in so eine bestimmte Tradition, den Handlungsort zu fiktionalisieren.
Bei March Witzer werden hingegen noch heute existierende und somit reale Schauplätze benannt.
Da kommt der Wasserturm vor der Hauptbahnhof und dann hinterher die abschließenden Kämpfe an der Lippe.
Der Wasserturm am Stählerberg in Essen ist dafür nur ein Beispiel. Bei dem Einmarsch der Roten Ruhrarmee nutzten Einheiten der Bürgerwehr und der Sicherheitspolizei den Turm als Festung. An ihre Toten erinnert heute eine unauffällige Gedenktafel. Vergessen werden die Gefallenen der Roten Ruhrarmee. Die Erinnerung an ihren Kampf verbleibt so innerhalb der Romane von Grünberg und Machwitzer.
Das eine ist das Erinnernde. Nicht? Man möchte an diesen Ruhrkampf erinnern, der jetzt fast 9 Jahre zurückliegt. Und zum Zweiten soll das so Bestärkung sein für die Gegenwart. Auch wenn der Ruhrkampf am Ende nicht positiv ausgegangen ist, aber dass sich trotzdem so viele unter dieser Marke gefunden haben.
Und das kann auch heute noch helfen.
Rückenstärkung für die Gegenwart im Kampf der ja, man kann sagen, der kommunistischen Entourage.
Kommunistische Entourage. Dazu gehören heute noch viele. Auch Sarah von der Föderation Klassenkämpferische Organisation.
Gedenkkultur ist schon ein Teil unserer politischen Arbeit, einfach weil wir denken, dass es auch was mit Vorbildern zu tun hat. Also gerade im Kapitalismus ist es, glaube ich, oft sehr schwer, Menschen zu finden, an denen man sich orientieren kann. Also in der Regel sind das irgendwelche Stars, irgendwelche Sternchen oder so, die vielleicht nicht unbedingt die Werte vermitteln, die wir als politische Menschen richtig finden. Deshalb ist, glaube ich, eine gewisse Gedenkkultur bei uns schon Teil des Alltags, auch weil wir es wichtig finden, Menschen nicht einfach zu vergessen, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir heute in einer besseren Welt leben können. Also auch wenn wir heute in Deutschland nicht im Sozialismus leben, sind ja schon viele Rechte, die wir heute haben, zum Beispiel bauen darauf auf, dass sie sich erkämpft worden sind von Menschen vor uns. Genau, und um das nicht zu vergessen, auf jeden Fall erinnern wir uns auch an die Rote Ruhrarmee. Wir haben dazu auch tatsächlich immer wieder verschiedene Sachen gemacht. Also es gibt tatsächlich auch so Gedenkkundgebungen, wenn halt Jahrestag davon ist.
Aber nicht nur am Jahrestag und nicht nur in Kundgebungen. Manchmal findet das Erinnern durch Sprüche statt. Manchmal durch Lieder. Oder manchmal auch ganz klassisch durch Vorträge.
Wir haben auch schon mal so eine Ausstellung gemacht, zum Beispiel zu Frauen im Ruhrgebiet, die halt teilgenommen haben an diesen Kämpfen. Das waren damals nicht sehr viele, weil in der Roten Ruhrarmee war das gar nicht erlaubt. Aber es gab eben schon Frauen, die das trotzdem auf eine andere Art unterstützt haben. Und wir finden wichtig, uns auch an die zu erinnern.
Aber das mit dem Erinnern ist auch so eine Sache. Gerade wenn Themen wie die Rote Ruhrarmee im Bildungssystem untergehen oder Denkmäler in der breiten Öffentlichkeit unbeachtet bleiben, dann stellt sich auch die Frage, wer erinnert sich denn eigentlich?
Wie wir heute alle sehr lebhaft feststellen können, leben wir nicht im Sozialismus. Das heißt, in Deutschland sich durchzusetzen, hat die Arbeiterinnenbewegung leider nicht geschafft, sondern eher ist sie spätestens im Zweiten Weltkrieg extrem blutig zerschlagen worden und ja auch selbst in großen Teilen in Konzentrationslagern gelandet. Ich glaube, das hat schon dafür gesorgt, dass es eben heute nicht sehr viele Aufzeichnungen davon gibt, was historisch in Deutschland einfach also alles so passiert ist. Einmal, weil es im Hitlerfaschismus überhaupt keinen Grund gab, sich daran zu erinnern, sondern eher man, glaube ich, alles daran auslöschen wollte. Auf der anderen Seite, weil es auch in der neuen BRD kein wirkliches Interesse gab, diese Erinnerungen wieder zu schaffen oder es nochmal zu untersuchen. Deshalb gibt es, glaube ich, leider heute nur bedingt Aufzeichnungen, auch wenn es auf jeden Fall einige HistorikerInnen gibt, die sich mit der Geschichte der Roten Ruhrarmee auseinandergesetzt haben.
Historiker und Wissenschaftler wie beispielsweise Klaus Gietinger, Dirk Hallenberger oder in der jüngeren Generation Aktivisten und Aktivistinnen wie auch Sarah, die unermüdlich für eine bessere Welt kämpfen.
Ein Beitrag von Lisa Bücher und Leandra Tesmer.